Amen.
Ich freue mich auch. Ja, wir feiern heute Pfingsten, richtig. Wir feiern heute Pfingsten. Warum ist denn Pfingsten einer der wichtigsten christlichen Feiertage? Was geschah denn bisher? Weihnachten. Weihnachten feiern wir die Geburt Jesu, sein Kommen in diese Welt. Dann feiern wir Ostern, die Kreuzigung und vor allen Dingen die siegreiche Auferstehung unseres Herrn. Dann kommt Himmelfahrt, die Auffahrt, die leibhaftige Auffahrt unseres Herrn Jesus. Er war tot und 50 Tage nach Ostern war die Himmelfahrt. Liegt auch hinter uns. Und 12 Tage nach der Himmelfahrt kommt dann Pfingsten. Was war? Die Nachfolger von Jesus, die Christ und innen, die waren zusammen jeden Tag, hatten Angst, verbarrikadierten sich, weil sie Angst hatten, die Soldaten, die Jesus getötet hatten, dass sie auch verfolgt und getötet werden würden. Und sie saßen zusammengekauert im Obersaal in einem steinernen Gebäude und hatten Angst. Und dann warteten, weil bei der Himmelfahrt hatte Jesus eine Verheißung gegeben, hat gesagt, bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Und das haben sie gemacht. 12 Tage lang waren sie zusammen, Tag für Tag und haben gewartet. Am ersten Tag gebetet und gewartet. Was ist passiert? Nix. Zweiter Tag gebetet, ja, heute muss doch was kommen. Spätestens am dritten Tag. Und was war? Nix. 12 Tage harrten sie aus. Und dann am 12. Tage, an Pfingstsonntag, am Fest der Weizenernte, lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 1, wird es so beschrieben, vom Himmel her kommt ein heftiges Brausen, ein Sturm in dieses Haus hinein. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und begannen in fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Auf Bildern sieht man immer wieder solche Zeichnungen, wie dann so kleine Feuerflammen über den einzelnen Gläubigen dann auch schwebten. Aber das ist nur ein Symbol. Das Entscheidende war bei dem Kommen des Heiligen Geistes, alle Furcht, alle Trübsal ist von ihnen abgefallen. Was haben sie gemacht? Sie sind rausgegangen und haben das Evangelium erzählt und weitergegeben. Vorher zusammengekauert, Angst, kein Zeugnis zu geben und dann die Erfüllung mit dem Heiligen Geist und sie gingen raus. Ich werde es nie vergessen, in meinen jungen Jahren, als ich noch ungebremster Schaum war, so mit 18, 19, 20 Jahren, war ich, nachdem ich gläubig geworden bin, auch in einer Gemeinde in meinem Heimatort. Und dort gab es zwar in den 70er Jahren, also für die Jüngeren Jahrzehnte zurück, da gab es die sogenannte Teestubenarbeit. Oh ja, gleich. Teestubenarbeiten, das heißt, wir kamen Samstagabend zusammen, haben gebetet, sind in die Fußgängerzone und haben die Leute eingeladen. Vorwiegend diejenigen, die halt damals mit Mofas und mit Motorrädern dann so unterwegs waren, ihre Runden gedreht haben, um denen dann Jesus zu erzählen. Und meine Eltern, die hatten da ein bisschen Furcht, dass ich da hingehe, weil ich ein sehr behüteter junger Mann war. Aber ich hatte das Drängen, dorthin zu gehen. Und am ersten Abend, wo ich dort war, und dann haben wir erst gebetet, haben Tee getrunken und dann sind wir auf die Straße und haben die Leute eingeladen. Und an dem Abend kamen die von alleine. Da kam eine Motorradgang, alle in ihrer Lederkluft. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie hieß, aber in ihrer Lederkluft kamen hoch, setzten sich dann um die Bank, um so einen großen Tisch. Und dann sind sie hingegangen und haben mich geschnappt am Ärmel. So, jetzt komm mal mit. Und haben mich mitten in diese Runde reingesetzt. Danke, Friedgert, Entschuldigung. Aber so ähnlich war es. Und dann saß ich in der Runde und dann sage ich, jetzt erzähl du mal, warum bist du überhaupt hier? So, was war? Der Mund war zu. Ich habe mich geschämt. Ich wäre am liebsten irgendwo im Boden versunken. Ich habe irgendwas rumgestottert und konnte also von wegen Zeugnis geben, warum Jesus in meinem Herzen lebt. Hey, nichts, gar nichts. Und es war mir, also ich war damals an dem Abend, ich werde es nie vergessen, ich war so deprimiert. Und habe gedacht, Mensch, jetzt, ich habe Jesus erlebt, ich habe seine Liebe erlebt. Er hat mir geholfen und jetzt hocke ich da und bringe keinen Ton, bringe kein Wort raus. Und es war so deprimierend und enttäuschend für mich. Und daraufhin ist, kurze Zeit später, habe ich dann diese Bibelstelle gelesen in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und wenn der Heilige Geist auf euch kommt, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an das Ende der Welt. Da habe ich gewusst, das ist meine Stelle. Und dann habe ich gebetet und gemacht. Hat sich aber nichts verändert. Das Ganze ging nach so, ich weiß nicht, Wochen, 2, 3 Monate. Und ich bin mit diesem Gedanken ins Bett gegangen, bin mit diesem Gedanken aufgestanden. Herr, ich brauche diese Kraft des Heiligen Geistes. Und 2, 3 Monate später im Hauskreis kam dann die Kraft des Heiligen Geistes, ähnlich wie hier, über mich, auf mich. Und von dem Tag an ist es mir nicht mehr schwer gefallen, ein Zeugnis von Jesus weiterzugeben, den Mund aufzumachen. Und deswegen ist diese Kraft, wie die Jünger, die damals erlebt, ich habe es auch erlebt, vielleicht ist noch ein autorisierter Zeuge hier unter uns, die Kraft des Heiligen Geistes verändert einen. Alle Furcht, alle Trübsal, alles war weg. Sie gingen raus in die Welt und erzählten begeistert von dem Erleben und von Christus. Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes. Und wir wollen uns heute Morgen mit 4 Fragen beschäftigen. 4 Fragen. Wer ist der Heilige Geist? Wo ist der Heilige Geist? Wie ist der Heilige Geist? Und welche Bedeutung hat der Heilige Geist für dich? Wer ist der Heilige Geist? Wir lesen dazu mal die Erklärungen in Johannes 14. Als Jesus auf der Erde war und seinen Dienst hatte, dann hat er seine Jünger geführt, angeleitet, geschützt und auch gelehrt. Und die waren natürlich, das ist ja in jeder Firma so, überall so, wenn einer vorne wegläuft, laufen gern alle hinterher, weil der geht vorne weg, der hat die Verantwortung. Ich brauche da, der Heinz lacht, so ist es, ja. Und jetzt geht er hin, Jesus, und erzählt in Johannes 14 und bereitet seine Jünger vor, dass er sie verlassen wird. Und er verspricht aber, dass sie nicht allein zurückgelassen werden auf Erden, sondern dass jemand kommen wird und ihn vertreten wird. Und Jesus nannte diesen, der kommen sollte, einen anderen Tröster. Einen der anderen, aber gleichen Art. Und der Geist Gottes, der Heilige Geist, ist Teil der dreieinigen Gottheit. Und wir lesen Johannes 14, 16, und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt, den Geist der Wahrheit. Der Heilige Geist ist eine göttliche Person, eine Persönlichkeit, die in enger Beziehung zu Gott, dem Vater und dem Sohn steht. Und dieses Schaubild verdeutlicht es in meinen Augen sehr, sehr gut. Gott ist der Sohn. Gott ist der Vater, der Heilige Geist ist Gott. Der Vater ist Gott, der Sohn ist Gott. Der Vater ist aber nicht der Sohn und der Sohn ist nicht der Heilige Geist und der Heilige Geist ist auch nicht Gott, der Vater. Und doch sind diese drei Einigkeit ganz, ganz eng miteinander verbunden. Es ist aber jeder eine eigene Persönlichkeit. Und in der Kirchengeschichte ist es leider so, dass sich manchmal herauskristallisiert hat, dass Gott, der Vater, und in manchen Denominationen hat auch noch der Sohn seine Berechtigung. Und oftmals wird der Heilige Geist als dritte Person der Gottheit außen vor gelassen. Aber er ist genauso eine Persönlichkeit wie Gott der Vater und Gott der Sohn auch. Und Dieter hat es vorhin schon erläutert. Jesus hatte ihn den Paraklet, den anderen Tröster, genannt. Und das Paraklet, das kommt aus dem Griechischen, Parakletos, das bedeutet der Herr. Beigerufene, jemand, der an die Seite von jemand anderem gestellt wird, der dem Bedürftigen hilft, ihn unterstützt und berät. Und der Tröster, der Paraklet, ist der Heilige Geist. Die dritte Person der Dreieinigkeit, der Dreifaltigkeit, der herbeigerufen wurde, weil Jesus leibhaftig in den Himmel aufgefahren ist und dort zur Rechten Gottes sitzt. Und der Paraklet, der Tröster, die dritte Person der Gottheit, der Heilige Geist, ist gekommen. Er ist ein Wesen, er ist eine Persönlichkeit, der Heilige Geist. Und er wohnt in jedem Gläubigen, wenn der Gläubige ihn einlässt. Er wohnt in jedem Gläubigen, wenn man bereit ist, ihn hereinzulassen, beziehungsweise auch herbeiruft. Hast du den Heiligen Geist schon herbeigerufen? Hast du ihn schon angesprochen? Hast du schon mit ihm kommuniziert? Wisst ihr, der Heilige Geist, der drängt sich nicht auf. Wir werden nachher noch sehen, er ist sanft, er ist zurückhaltend, er ist ein Gentleman. Er lässt anderen den Vortritt und er wartet, bis du ihn bittest, bis du ihn einlädst, bis du ihn herbeirufst. Aber er möchte dein Partner sein, er möchte in Beziehung mit dir sein, er möchte in Partnerschaft mit dir sein. Was bedeutet denn Partnerschaft? Partnerschaft basiert und bedeutet hauptsächlich auch Kommunikation. Partnerschaft ist eng mit Kommunikation verbunden. Diese Kommunikation kann verbal sein mit Worten, sie kann aber auch nonverbal sein mit Mimik und mit Gestik. Und ich will es mal einfach praktisch auch demonstrieren. Denkt mal euren Partner. Darf ich meinen Partner mal bitten, nach vorne zu kommen? Stellt euch vor, ich bin derjenige, der Kontakt aufbauen will, in der Partnerschaft kommunizieren will, komme vielleicht von der Arbeit heim und so weiter und möchte meinem Partner was erzählen. Mensch, das war heute ein ganz toller Tag, den ich erlebt habe. Und das war so. Und die wendet sich ab. Die hört mir gar nicht zu. Und wenn ich versuche, hey, du, und dann dreht sie mir noch den Rücken zu. Hallo? Was ist das für eine Kommunikation? Kommunikation, Partnerschaft oder wenn ich sie anstrahle, was macht sie? Dann guckt sie ins Handy. Danke. Ich denke, diese kurze, eindrucksvolle Demonstration zeigt aber, Partnerschaft, Kommunikation ist immer auf beiden. Und der Heilige Geist erwartet darauf, bis du die Kommunikation aufnimmst. Und wie oft sind wir beschäftigt mit irgendwas anderem und beachten ihn gar nicht. Und dabei steht er an deiner Herzenstür und klopft an. Er will dir was sagen, er will dich beraten, er will dich trösten, er will dir neue Kraft geben. Und dein Kopf ist voll mit allem möglichen anderen. Oder du wendest dich anderen Dingen zu. Machen wir uns das mal ganz neu bewusst. Wenn also der Heilige Geist, der mein Partner sein möchte, wenn ich den nicht einlade, dann passiert nichts. Dann kommt er auch nicht. Er wartet drauf, er ist ein Gentleman. Er wartet drauf, dass er eingeladen wird, dass er herbeigerufen wird und dass er in die Situation kommt. Heiliger Geist, komm jetzt in meine Situation hinein. Sei mein Tröster, mein Helfer, sei mein Inspirator. Gib mir neue Kraft, gib mir neue Motivation, schenk mir neuen Mut. Ich rufe dich an, ich rufe dich herbei, ich lade dich ein. Komm in meine Situation hinein. Wir haben festgestellt, der Heilige Geist ist eine Person, ein Teil der dreieinigen Gottheit. Neben Gott dem Vater, Gott dem Sohn, Jesus Christus und dies. Der Unterschied ist aber, Jesus war leibhaftig auf dieser Erde, ist leibhaftig auferstanden, aufgefahren in den Himmel und der Heilige Geist, der Tröster, kam. Der Unterschied ist der, dass der Heilige Geist aber nicht leibhaftig kam. Sondern der Heilige Geist ist keine leibhaftige Person, kein Mensch, sondern er ist ein Geist oder ein Geist, wie die Schwaben sagen. Ein Geist. Was ist denn so besonders an einem Geist? Schauen wir uns mal die Kennzeichen eines Geistes an. Nun, ein Geist ist kein normaler Mensch. Jetzt erinnere ich mich gerade, Dieter, vielleicht erinnere ich dich auch noch vorhin. In den 60er und 70er Jahren gab es im Fernsehen eine Serie, die bezaubernde Genie. Kennt ihr das noch? Das war so ein Flaschengeist, das war so eine hübsche blonde Frau, die dann in so einer Flasche war. Da wurden Stopfen abgemacht und dann kam die raus, hat irgendwelchen Leuten geholfen. Wenn sie geholfen hatte, ging sie wieder zurück in die Flasche. Die bezaubernde Genie. Geist. Ja, jetzt nur so am Rande. Kennzeichen eines Geistes. Ein Geist ist immer unsichtbar. Aber trotzdem da, trotzdem anwesend. Man spürt es. Ein Geist ist normalerweise nicht fühlbar, direkt greifbar, fühlbar, aber in bestimmten Situationen spürt man ihn ganz deutlich. Der Geist ist im Allgemeinen auch nicht hörbar. Der räuspert sich nicht oder poltert drauf los, aber in bestimmten Situationen hört man ihn sprechen, hört man ihn, fühlt man ihn in seinem Herzen. Also ein Geist, man sieht ihn nicht, man fühlt ihn nicht, man hört ihn nicht und er ist auch geografisch nicht eingrenzbar. Er ist überall. Er wirkt mal da und wirkt mal dort. Ich erinnere mich noch an einige große Versammlungen, Gottesdienste. In den 70er Jahren sagte man Crusades. Dann ist, wenn dann der Heilige Geist gefallen ist, da in der Ecke von Tausenden von Leuten und mal da und mal vorne auf der Bühne. Man konnte es nicht fassen, aber er war da und er wirkte mal da in den Herzen. Da hat wieder angefangen, einer zu heulen. Da hat wieder einer angefangen zu lachen. Da war, ich bin geheilt. Und er wirkt, er ist geografisch nicht eingrenzbar. Und in Johannes 3, Vers 8 ist es auch so deutlich beschrieben, der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. So ist es ja auch, wenn wir draußen sind, kein Wind, plötzlich kommt irgendwo. Oder wir sehen es an den Blättern, plötzlich kommt der Wind, wir wissen nicht woher. Mal kommt er von da, mal da. Aber wir sehen die Auswirkungen des Windes, indem sich nämlich die Blätter bewegen. Fassen wir nochmal zusammen. Wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist eine Person, die mit dir in Partnerschaft treten möchte. Voraussetzung ist, dass du ihn herbeirufst, ansprichst, kommunizierst und den Partner sein lässt. Der Heilige Geist ist kein Mensch, sondern ein Geist. Erstmal nicht zu sehen, nicht zu hören und geografisch nicht einzugrenzen. Und dennoch ist er anwesend und man spürt sein Wirken, mal hier und mal da. Es lässt sich nicht vorherbestimmen oder vorhersehen, wo und wie er wirkt. Der Heilige Geist wirkt als Ratgeber, als Tröster, als Fürsprecher, als Ermutiger und Spender für Kühnheit, Mut, Energie und Schwung. Er ist kein Depressionsförderer oder dich in die Finsternis und Dunkelheit reinbringender. Wenn ich dann bete, komm Heiliger Geist, komm Heiliger Geist, komm Heiliger Geist und werde immer tiefer und sink immer mehr in Depression und Verzagtheit hinein. Nein, er ist vielmehr eine Kraft, eine Energie, die uns bewegt, die uns erfüllt, verwandelt. Er ist ein Beistand, der uns in schwierigen Zeiten Kraft gibt und uns stärkt und uns den Weg weist. Und schließlich ist der Heilige Geist ein Schöpfergeist, der neues Leben schenkt und Neues schafft. Und ich habe es immer wieder erlebt und viele von euch bestimmt auch, wenn man nicht weiter weiß, weil irgendwo der springende Gedanke fehlt, wenn man nicht überlegt, Mensch, wie könnte man das jetzt formulieren, wie könnte man das jetzt bringen oder so, dann ist der Heilige Geist derjenige, der die Weisheit gibt und einem beisteht. Und zack, plötzlich ist die Idee da. Wie oft habe ich es erlebt, auch jetzt in den letzten 2, 3 Jahren, als wir hier in dieser Umgestaltung auch von der Gemeinde waren, Mensch, wie machen wir es, wie wollen wir es angehen und. Und dann geht man damit schwanger, tagelang, manchmal wochenlang und bang, plötzlich ist es da und wenn es dann funktioniert hat, und dann weiß man, ja, es war der Heilige Geist, der diesen Gedanken, der diese Idee eingegeben hat oder diese Strategie oder wie auch immer. Das ist einfach wunderbar. Kommen wir zur zweiten Frage. Wo ist der Heilige Geist? komme mal gleich, ich habe zu früh geklickt. Gott, der Vater, ist im Himmel, habe ich bereits gesagt. Gott, der Sohn, Jesus Christus, ist aufgefahren in den Himmel, sitzt zu Rechten Gottes. Und der Heilige Geist kam an Pfingsten auf diese Erde und ist seither auf der Erde wirksam. Wie lange ist er denn hier auf Erden wirksam? Weiß das jemand? Das wird überlegt. Auch hier lässt uns das Wort Gottes und Paulus nicht im Unklaren. Wir lesen nämlich im Thessalonicher Brief, da schreibt der Paulus an die Thessalonicher, und was die Gegenwart betrifft, so wisst ihr doch, was ihn, den Antichristen, noch zurückhält, damit er sich zu der für ihn bestimmten Zeit offenbaren kann. Freilich, im Geheimen ist die Macht der Gesetzlosigkeit bereits wirksam. Nur muss erst noch der Heilige Geist, weg sein, der sie, diese Finsternismächte, bis jetzt noch zurückhält. Hintergrund war der, die Gläubigen in Thessalonich meinten, der Antichrist ist jetzt schon da. Ist alles so schlecht, alles so schwierig und der Antichrist ist jetzt schon da. Und Paulus klärt die Situation auf und sagt, der Heilige Geist ist noch da. Die Finsternismächte können sich noch nicht voll entfalten, bis die Gläubigen und mit den Gläubigen auch der Heilige Geist bei der Entrückung von der Erde weggenommen wird. Und dann kann sich die Macht des Bösen, der Antichrist und die Finsternismächte können sich dann voll entfalten. Also, noch ist der Heilige Geist da, bis die Gläubigen entrückt werden. Während also Gott momentan, der Vater im Himmel und Jesus auch im Himmel thront, ist der Stellvertreter von beiden hier auf Erden präsent, um göttliche und auch übernatürliche Taten zu wirken. Der Heilige Geist repräsentiert derzeit die dreieinige Gottheit hier auf Erden in vollem Umfang. Wo ist denn der Heilige Geist jetzt? Er ist im Speziellen, er ist richtig, Annette. Er wohnt in unseren Herzen. Das ist ja aber auch wieder so schön fromm gesagt. Er bestimmt, wenn wir ihn einlassen, wenn er unser Partner ist, mit auch unser Denken, unser Inspirieren, er ist in unseren Emotionen auch mit dabei, wenn wir ihn teilhaben lassen. Woher weiß ich das alles? Die Bibel sagt es. Wo ist der Heilige Geist? Die Bibel, ich habe hier mal eine Reihe Bibelstellen aufgeführt, die dies verdeutlichen. Wie ich schon sagte, Apostelgeschichte 1, Vers 8, aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samarien, bis an das Ende der Welt oder der Erde. Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Apostelgeschichte 19, Vers 5, als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Und schließlich auch in Lukas 11, Vers 13, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Und das ist auch so eine Stelle, ihr wisst ja auch, es gibt Denominationen auch im evangelikalen Bereich, die dann den Heiligen Geist ein Stück weit nicht in seiner vollen Akzeptanz dann auch wirken lassen oder wirken lassen möchten. Und weil, das könnte ein Geist von unten sein und. Aber Geschwister, wenn ich mein Herz Jesus gegeben habe, wenn ich gesagt habe, du sollst der Herr meines Lebens sein, führe, lenke, leite du mich, ich vergib mir alle meine Sünden, du sollst mein Herr sein. Und wenn ich dann den Vater im Himmel darum bitte, mir doch seinen Heiligen Geist als Stellvertreter hier auf Erden der Gottheit zu geben, zu schenken, wenn ich es aufrichtig tue, wie viel mehr will er uns den dann schenken? Das wird dann kein Geist von unten sein. Also davon dürfen wir uns wirklich lösen. Kommen wir zur dritten Frage. Wie ist der Heilige Geist? Um dieses Wie etwas deutlicher beschreiben zu können, benutzt die Bibel Symbole, Metaphern, Bilder, um das Wie des Heiligen Geistes zu beschreiben. Wobei man sagen muss, dass alle Symbole und alle Bilder nur schattenhaft darstellen können und wiedergeben können, was sich dahinter verbirgt. Stellt euch mal vor, da versetzt euch mal in Johannes, auf der Insel Patmos die Offenbarung empfing. 2000 Jahre zurück. Der hat Bilder gesehen von unseren heutigen Zeiten und vielleicht auch noch von zukünftigen Zeiten. Der hat Flieger gesehen, Flugzeuge, der hat Panzer gesehen, der hat Telekommunikation, der hat ein Handy gesehen. Jetzt versetzt euch mal, beschreibe du mal ein Handy oder eine Lokomotive, ein Auto oder ein Flugzeug zu der damaligen Zeit. Damals gab es keinen Strom, da gab es nichts. Und er hat diese Bilder, wie will ich das beschreiben? Und deswegen ist es oftmals nur stückhaft, wie es uns in der Offenbarung beschrieben ist. Wenn er dann spricht von riesigen Skorpionen mit Schwänzen, es könnten Panzer sein oder Flugzeuge, die flogen durch, sausten durch die Luft und. Das war schwer für ihn. Wisst ihr, und so schattenhaft ist es für unseren begrenzten kleinen Verstand auch, diese Komplexität, diese Fülle, diese Allwissenheit, diese vielen Funktionen und Attribute, die der Heilige Geist hat, die überhaupt zu fassen. Wir können uns das überhaupt auch nicht vorstellen. Und ich habe inzwischen aufgegeben, zu versuchen, das begreifen zu wollen. Auch wenn ich mal schon mit manchen gesprochen habe, Astrophysik. Wie viele Galaxien und Sonnensysteme, schwarze Löcher und was es da nicht alles. Hey, ich begreife es nicht. Es ist mir einfach viel, viel zu hoch. Genauso ist es auch mir viel, viel zu hoch, wenn ich jetzt wieder sehe, wir hatten die ganze Zeit Regen und kalt. Die Natur war immer irgendwie tot. Und trotzdem, jetzt in den letzten 2 Tagen, 3 Tagen, es explodiert. Wo kommt es denn jetzt her? Es war alles schon da. Die Vielfalt an Farben, die Vielfalt, wenn ihr mal genauer schaut in die Flora und Fauna, also ins Tierreich und ins Pflanzenreich, es ist ein Wunder, ich begreife es nicht. Und deswegen habe ich aufgehört, es begreifen zu wollen, sondern ich sage mir eins, Gott hat es wohl gemacht, hat es wunderbar gemacht. Weil wenn man sich da rein denkt, bin ich einfach auch nicht intelligent genug. Gut. ja, wie ist der Heilige Geist? Also, alle Attribute, alle Funktionen sind letztlich auch nur schattenhaft. Aber schauen wir uns beispielhaft, synonym mal 4 Beispiele an. Der Heilige Geist wird auch verglichen mit Feuer. Wenn ihr wissen wollt, wie der Heilige Geist ist, schaut ins Feuer, schaut euch Feuer an. Diese Energie, die da ist, denkt nur mal an eine Dampflok. Tonnenschweres Eisen steht da auf Schienen. Und nur durchs Feuer und durch die Kohlen werden diese schwere Masse, diese Tonnen von Eisen, werden bewegt sogar einen Berg hinauf. Welche Energie ist da notwendig? Und dieses Feuer symbolisiert auch die Motivation, die Energie, die Leidenschaft, die Antriebskraft. Wir alle kennen die Geschichte der Emmaus-Jünger, die total verzweifelt waren, haben alles miterlebt in Jerusalem, wie ihr Herr und Meister gekreuzigt wurde. Und dann laufen die 2 Emmaus-Jünger in Richtung Emmaus zurück. Hat alles überhaupt keinen Wert. Wir lassen das jetzt einfach hinter uns. Wir versuchen wieder neu anzufangen. Es war eine riesengroße Enttäuschung. Und sie waren niedergeschlagen, deprimiert, wussten nicht mehr weiter, wie es weitergehen soll. Und als sie so gesenkten Hauptes auf dem Weg waren, gesellt sich ein Dritter dazu. Das war damals so üblich. Heute würde man sich per WhatsApp anmelden wahrscheinlich. Darf ich mitlaufen? Oder über eine Plattform. Ich würde gerne von Jerusalem nach Emmaus laufen. Habt ihr noch Platz? Kann ich mitlaufen? Die laufen sie deprimiert und dann gesellt sich ein Dritter dazu. Und dann schließt der Dritte ihnen die Schrift auf und erklärt, warum das alles so sein musste. Und als sie dann zusammen Abendmahl genommen haben oder zusammensaßen und gegessen haben, da gingen den beiden Emmaus-Jüngern die Augen auf. Mensch, das ist der Herr. Und was war? Voller Energie, voller Leidenschaft. Sie haben alles stehen liegen lassen und sind bei Dunkelheit nochmal zurück nach Jerusalem und haben gesagt, uns ist der Herr begegnet. Und das ist dieses, und dann haben sie dieser berühmte Satz, brannte nicht das Feuer in unseren Herzen? Und das ist dieses Feuer, diese Leidenschaft, diese Motivation, diese Energie. wisst ihr alle, wenn man für irgendwas sich begeistert, die einen für das Hobby, die anderen für jenes Hobby, manche begeistern sich für ein Herrn, oh, da ist nichts zu viel. Da ist dann Power da. Ja. Also, das Feuer, es entzündete ihre und erhellte ihre Herzen, ihr Gemüt und schnurstracks eilten sie zurück nach Jerusalem. Alle Niedergeschlagenheit, alle Depression, alles war verschwunden. Wenn auch du heute Morgen niedergeschlagen, mutlos bist, vielleicht wie die Emmaus-Jünger, hat doch keinen Wert, jetzt habe ich wieder eine Enttäuschung erlebt, wo ich doch so gebetet habe, wo ich doch so drauf gehofft habe, dass Gott eingreift. Das Feuer des Heiligen Geistes, die Leidenschaft, die Motivation. Lade ihn ein, in deine Situation hineinzukommen. Er hilft dir. Er vitalisiert dich, er begeistert dich neu, er schenkt dir neue Antriebskraft. Vielleicht eins noch zum Feuer. Eine Eigenschaft, das Feuer verbrennt auch Unreines. Auch all das, was Gott nicht meint. Und ich habe es erlebt, ich denke, einige von euch auch. Man hat ja so Gewohnheiten, meistens Angewohnheiten und auch teilweise schlechte Angewohnheiten. Wer weiß, wo die herkommen, aber sie sind einfach da. Und ich habe es erlebt, dass der Heilige Geist hilft, diese schlechten Angewohnheiten abzutrainieren. Und mir hat mal ein Satz sehr, sehr geholfen, weil ich wusste, ich sollte diese Angewohnheit ablegen, aber ich wollte nicht. Ja, ich wollte einfach nicht. Das war, diese Motivation hat gefehlt. Und dann habe ich gebetet, Herr, ich bin willig, dass du mich willig machst. Das hat gewirkt. Nicht sofort, aber es hat gewirkt. Und ich konnte im Laufe der Zeit diese schlechte Gewohnheit ablegen. Feuer. Ein weiteres Bild, was oft gebraucht wird, ist der Wind. Wind oder auch der Atem oder der Odem Gottes. Im Hebräischen heißt es so, der Ruach, Ruach Gottes, der Atem Gottes. Wann spürt man denn den Atem einer anderen Person? Ich darf dich nochmal bitten, sie ist heute gefordert. Wenn wir hier so voreinander stehen und ich spreche zu ihr so, spürst du meinen Atem? Nein. Wann spürt man den Atem? Erst wenn man näher kommt, wenn man dann ganz nah ist am Ohr. Dann spürt sie den warmen Atem. Und wenn ich danke, wenn ich ganz nah am Herzen Gottes bin, dann spüre ich auch den Odem, den Atem Gottes. Aber ich muss ganz nah zu ihm kommen. Ich muss ganz nah, ich muss mich ihm nähern. Und dann spüre ich diese Wärme auch und den Atem. Zum Wind vielleicht auch noch zu sagen, dieses Segelboot. Es gibt auch den Aufwind oder den Wind. Ach, übrigens, wer hat sich noch nicht angemeldet für den Bodenseeausflug? Hand hoch. Ja, dann wird es aber Zeit, Leute. Am 26. Juni haben wir extra einen eigenen Bus gechartert und fahren zum Bodensee. Und dann werden wir diese Boote sehen. Vielleicht ist dann so ein Wind. Und schaut mal, dieser Segel, wie der sich bläht in diesem Wind. Und ich habe mir sagen lassen, da gibt es ja diese Katamarane. Die fahren mit einer Geschwindigkeit zwischen 80 und 100 Kilometer, sausen die durch das Wasser und schneiden das Wasser durch. Da ist eine Kraft da, da ist eine Power da. Das ist dieser Wind oder auch der Aufwind. Habt ihr schon mal einen Adler gesehen? Steinadler oder so. Der hat eine Spannbreite von 2,30 Meter, also wesentlich mehr wie jetzt. Ja doch, so vielleicht. Und der wiegt zwischen 6 und 7 Kilogramm. Und der lässt sich durch den Wind, der macht nichts, der macht nicht so. Der lässt sich nur durch den Aufwind, 6 Kilogramm dieser Menge, auftreiben. Dieser Aufwind, der da ist. Und der Heilige Geist, er will auch dein Aufwind sein. Er will dich in neue Höhen, in neue Dimensionen katapultieren. Und wisst ihr, ich fliege sehr gern mit dem Flugzeug, also irgendwo in weite Länder, das ist so eine Leidenschaft. Und wenn ich dann so im Flugzeug sitze und gucke von oben runter und dann denke ich immer, wie muss für Gott das Ganze sein? Und ich sehe ja nur einen kleinen Ausschnitt. Und er sieht ja aber diese ganze Welt. Und in dem Moment, wo ich im Flugzeug sitze, egal welcher Mist noch hier auf Erden war, oh, man schwebt drüber, man ist drüber weg. Das ist alles so klein geworden. Der böse Chef und die unnetten Kollegen und was auch immer, die sind so klein, wenn ich die in der Perspektive bin. Und der Heilige Geist, er will auch dir, wenn wir uns, wenn er in unser Leben kommt und Aufwind sein kann, der nimmt uns hoch. Und dann werden für uns die Dinge, die uns so beschäftigen, ja, die Beziehungsprobleme, die ich jetzt wieder habe mit der Frau, mit den Kindern, mit der Oma, Opa, was auch immer, die werden so klein. Ich sehe es plötzlich aus einer ganz anderen Perspektive. Wind, Power. Wir sehen bei diesen Bildern, beim Feuer und auch beim Wind, da steht so diese Dynamik, diese Power, die Kraft, die bewegende und richtungsgebende Kraft im Vordergrund. Aber es gibt auch noch andere Bilder, nämlich das Öl. Wir lesen ja vom Salböl des Heiligen Geistes, von Salben, Weihen und auch Befähigen. Diese Originalsalbung geht auf die Hirten zurück, zur Zeit Jesu oder zur Zeit der Bibel. Da waren ja ganz, ganz viele Schafe auf den Feldern. Was haben die Hirten gemacht? Die haben Öl genommen und haben die Tiere, vor allen Dingen den Kopf der Tiere, mit Öl eingerieben, gesalbt. Hat den Hintergrund gehabt, dass keine Parasiten, Flöhe und andere Läuse und Insekten sich am Kopf des Tieres, des Schafes, festsetzen konnten und vor allen Dingen nicht in den Gehörgang kriechen konnten. Denn wenn Läuse und Flöhe in den Gehörgang der Schafe eingedrungen sind, dort rein, dann sind die Tiere verendet. Und dann sind die Hirten hin und haben mit Öl die Köpfe der Schafe eingerieben und dann sind die Läuse, die da rein wollten, sind rausgerutscht, weil das Öl schmierig war. Das ist der Hintergrund von diesem Salben, von der Ölung. Es diente ursprünglich zum Schutz und zur Stärkung der Tiere. Und die Wörter im Neuen Testament, die für Salben stehen, heißt mit Öl einschmieren, mit Öl einreiben und bedeutet im übertragenen Sinn für ein Amt oder einen religiösen Dienst weihen oder segnen. Wir alle wissen, wenn wir in der Bibel lesen, Könige wurden gesalbt, Priester wurden gesalbt. Das ist einfach ein heiliger Akt der Autorisierung, der Befähigung für einen und eine Weihung für einen religiösen Dienst. Und Jakobus selbst fordert uns ja auch auf, Jakobus 5, Vers 16, wenn jemand krank ist unter euch, der rufe die Ältesten, damit sie über dem Kranken beten und ihn mit Öl salben. Und dann wird es besser mit ihnen werden. Und was bedeutet es, wenn wir jemanden dann salben? Das ist einfach die, und darüber beten, das ist die symbolische Bedeutung und die symbolische Kraft, dass der Heilige Geist als Tröster, als Helfer, als Zurüster und Kraftgeber in der schwierigen Zeit der Krankheit bei der Person ist. Und es bewirkt was. Eine Woche ist her, zwei Wochen, war Rita und Gerd hier im Haus und dann haben wir die Rita mit Öl gesalbt und haben über ihr gebetet, wir als Älteste. Und ich habe das Bild noch genau vor mir, wie deprimiert, niedergeschlagen sie, ich dachte, du liebe Zeit, wie sie ins Café drüben so reinkam, völlig kraftlos. Und dann haben wir gebetet, haben sie mit Öl gesalbt, haben die Kraft des Geistes in Anspruch genommen, auch stellvertretend für sie. Und als sie gegangen ist, das Gesichtsausdruck war wie verwandelt. Stimmt's? Es hat eine Kraft. Und es erinnert mich auch immer wieder an eine Begebenheit. Und zwar war ich vor vielen, vielen Jahren, waren wir eingeladen von unserem Hauskreis in der Nähe von Heilbronn in Weinsberg bei Geschwistern, die einer Zigeunergemeinde. Da war auch ein Hauskreis. Zigeuner sind ein bisschen anders organisiert wie wir deutsche Familien. Da ist also die Familie oder die Sippe oder der Clan oder wie auch immer, ist größer. Und wir kamen dort an und Zigeuner unterscheiden sich auch ein bisschen wie von uns Deutschen, sage ich jetzt mal. Allein auch von der Kleidung. Also hätte man mal sehen sollen, weiße Anzüge, Lackschuhe, Krawatten, Einstecktücher und die Frauen in Kleidern. War mal so regelrecht geblendet. Das ist nur am Rande. Dann haben die aufgefahren an Essen und Trinken. Mir sind damals also echt, wie man so schön sagt, die Spucke weggeblieben. Und das waren wir gleich 30, 40 Leute in dem Haus. Natürlich auch ein repräsentatives Haus. Und also für mich war das damals. Oh. Aber was ich sagen will, ist, da kamen wir hin und dann sagte der Gastgeber, der Vater des Hauses, bevor wir ans Essen gehen, bevor wir in Gottesdienst gehen, lasst uns doch mit meiner Tochter beten, die liegt im Bett, die hat 40 Fieber, die ist sowas von krank. Und sie sind 30 Leute da in das Zimmer, wo sie lag, in ihrem Bett. Die war einfach, sie war fahl, sie war kraftlos und hat gemeint, Mensch, die ist schon am Hinübergehen. Und wir haben gebetet und gemacht und getan. Und dann kam ein Punkt, wo wir gesagt haben, so, jetzt haben wir gebetet, jetzt überlassen wir es Gott. Und dann sind wir raus, haben gegessen, getrunken, waren guter Dinge, haben noch einen Gottesdienst gehabt. Und als der Gottesdienst zu Ende war, geht die Tür auf und sie kommt rein. Sie war völlig geheilt. Und wir haben sie auch mit Öl gesalbt. Es war also, wisst ihr, das sind so eindrückliche Erlebnisse, die vergisst man nicht mehr. Es ist eine Kraft da. Und auch symbolisch durch dieses Salben, durch dieses Weihen. Das ist ganz normales Öl. Aber es geht um diese Symbolkraft. Und das Wirken ist der Geist, die Kraft Gottes. So, Halleluja, danke. Ja, kommen wir noch zum vierten Bild und zum letzten Bild, nämlich die Taube. Die Taube wird auch sehr, sehr eng mit dem Heiligen Geist gesehen. Warum? Die Taube ist sanft, zurückhaltend, klug. Sie hat Orientierung, denkt an die Brieftauben. Sie sind ohne falsch. Und die Stelle in Matthäus 10 heißt ja auch, Vers 16, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Da kommt es auch her. Tauben sind also nicht bedrohlich, sondern rein. Ohne falsch. Und nicht umsonst lässt man auch weiße Tauben bei der Hochzeit fliegen. Habt ihr ja alle gehabt, oder? Gut. Ja, wir auch nicht. Ja. Aber eins ist mir noch wichtig bei der Taube. Ich möchte euch mitnehmen, die Geschichte von Noah, die Sintflut. Als die Flut, der Regen aufgehört hatte, was hat der Noah gemacht? Hat eine Taube losgeschickt. Und um festzustellen, gibt es denn irgendwo schon festes Land? Und als die Taube das erste Mal zurückkam, wusste er, ey, da ist noch zu viel Wasser da. Die Taube konnte sich noch nirgendwo niederlassen. Und erst als beim dritten Mal die Taube nicht mehr zurückkam, dann wusste er, die Taube hat Platz gefunden, sie hat einen Landeplatz gefunden, sie hat eine auf der Erde, wo sie sich niederlassen konnte. Und deswegen kam sie nicht zurück zur Arche. Und das ist für mich so ein wunderbares Bild. Die Taube, sie hat einen Landeplatz gesucht. Der Heilige Geist sucht einen Landeplatz in deinem Herzen. Findet er ihn? Hast du eine Landebahn für den Heiligen Geist? Oder ist die holprig, durchgeschlagen, viele Steine drauf, uneben? Der Heilige Geist, er sucht einen Landeplatz. So, und dann kommen wir zur vierten und letzten Frage heute Morgen. Welche Bedeutung hat der Heilige Geist für dich? Wir haben festgestellt, der Heilige Geist ist eine Persönlichkeit des dreieinigen Gottes, der in Partnerschaft mit dir leben möchte. Er will mit dir kommunizieren, er will Anteil in deinem Leben haben. Da er keine leibhaftige Person ist, sondern ein Geist, ist er geografisch überall und nicht eingrenzbar. Er wohnt in den Herzen der Gläubigen, das heißt, er ist in unserer Persönlichkeit, im Denken, Fühlen, Handeln, Wollen, ist er verankert und wirkt, oftmals unvorhersehbar, aber er wirkt. Er wirkt in verschiedenen Rollen und auch Eigenschaften. Der Heilige Geist, er steht dir zur Verfügung als Tröster, als Helfer, als Beistand, als Ermutiger, der uns Weisheit schenkt, auch für Entscheidungen, die wir zu treffen haben. Er wirkt als Schöpfergeist, der Neues schafft, der neues Leben schenkt, der alte Gewohnheiten verbrennt, der dir hilft, ein reines Leben zu führen, der dir auch die Ideen, die Weisheit gibt für Dinge, der einfach alles neu macht in dir. Und er befähigt dich dazu, auch, wie ich es am Anfang erzählt habe, Kraft zur Verkündigung, die Liebe Gottes weiterzutragen. Auch durch die Gaben des Geistes. Und er wirkt als Gabengeber. Wir alle kennen die Gaben des Heiligen Geistes. Als Katalysator, auch dienend zu helfen in unserem sozialen Umfeld. Welche Bedeutung von diesen Vieren, die ein Ausschnitt sind, hat der Heilige Geist für dich? um das Wirken in deinem Leben zu spüren und zu erfahren, musst du dich aber öffnen. Er möchte dich transformieren durch seine Kraft, also umgestalten, umwandeln. Er möchte eine Veränderung in deinem Leben bewirken. Er sucht einen Landeplatz in deinem Herzen. Aber er ist sanft, er ist zurückhaltend. Er drängt sich nicht auf. Er wartet auf deine Einladung. Und ich möchte diesen Sonntag, Pfingstsonntag 23, dazu nutzen oder euch einfach auch die Gelegenheit geben, und auch mir selbst auf seine sanfte, leise und sensible Stimme zu achten. Denk an nichts anderes, sondern nutze jetzt die wenigen Minuten, ich lasse im Hintergrund ein Lied laufen, sich auf seine Gegenwart einzulassen, lad ihn ein. Er wohnt in deinem Herzen, klar, aber in deine ganz bestimmte Situation, die du jetzt drin bist, wo du vielleicht meinst, ja, das kriege ich irgendwie alleine hin. Nee, kapitulier. Sag, lieber Heiliger Geist, komm jetzt in diese Situation hinein. Du siehst die Probleme, die ich habe mit meinem Partner. Du siehst, wie es im Geschäft nicht läuft. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, wie die wirtschaftlichen Gegebenheiten immer schwieriger werden. Ich weiß nicht weiter. Ich weiß nicht, wie ich mit meinem Geld zurechtkommen soll. Die Inflation wird immer höher. Wie soll es im Alter werden? Ich spüre immer mehr Zipperlein. Ah, da tut's weh und da tut's weh. Heiliger Geist, komm in meine Situation jetzt hinein. Und er ist allumfassend. Der lacht dich nicht aus, sondern er wartet drauf, bis du ihn einlädst, bis du ihn herbeirufst in deine ganz bestimmte Situation hinein. Nutz jetzt die Zeit, wenn du neuen Mut brauchst, neue Kraft, was auch immer. Rede mit ihm. Wisst ihr, was oftmals auch hilft? Nicht, dass man da nur drin sitzt wie ein Ölgötze und denkt, sondern dass man auch die Worte formuliert. Es muss jetzt nicht laut sein, aber formuliere sie mit deinen Lippen und lass ihn jetzt in deine Situation hinein. Halleluja, Heiliger Geist. Jetzt hinein, sehe ich, ich brauche dich jetzt, rede mit dem Finanziellen, sehe ich um die Situation, Halleluja, Halleluja, komme du, ja, Jesus, oh, komm jetzt in die Situation hinein, in alle körperlichen Angefochtensein, körperlichen, beziehungsmäßigen, Halleluja, ich will dich auch bitten jetzt für Andreas, rühre ihn an, Halleluja, Halleluja. Und wenn dir die Worte fehlen, dann sprich einfach in Zungen, wenn du die Geistestaufe schon empfangen hast. Herr, wir danken dir. Wir danken dir und ich danke dir von Herzen, lieber Heiliger Geist, dass du lebendig bist und dass du auch heute noch wirkst und dass du auch heute etwas getan hast. Ich danke dir von ganzem Herzen bei mir persönlich. Ehre, Dank und Preis. Amen. Leute, ich freue mich jetzt oder bin erleichtert. Ich habe so eine Mauer in meinem Hirn gehabt wegen der Renovierung. Da war so was, was halt noch nicht so ganz ausgegoren war. Und wisst ihr, wie das ist, wenn man sich Gedanken macht? Da wird ein Stein auf den anderen gesetzt. Noch ein Gedanke und noch ein Gedanke und plötzlich ist eine Mauer da. Und man meint, man kommt nicht mehr über diese Mauer hinweg. Und Lob und Dank, Herr, der hat es jetzt hier auf dem Stuhl gegeben, dass diese Mauer jetzt eingerissen ist. Und jetzt bin ich erleichtert und froh, jetzt bin ich gespannt, wenn ich das morgen oder übermorgen angehe, wie Gott das Problem gelöst hat. Der Herr lebt, er ist lebendig und wir haben hier auf Erden den Beistand, den Tröster, den Ratgeber, den Motivator, den Inspirator und so weiter. Der Herr segne euch. Amen.
Hoffentlich. Dann brauchen wir das vorletzte Lied nicht mehr zu singen. Es ging nämlich da drüber. Bitte?
Willst du erst dann kann man, machen? Ja, komm, dann mache ich kurz noch die Ansagen und dann sammeln wir das Opfer noch ein und dann okay. Passt es mit den Liedern auch. Ja, vielleicht noch ganz Ermutigung für die Kleingruppen. Das, was wir jetzt heute so gehört haben, vielleicht könnt ihr mal drüber reden. Was habt ihr so mit dem Heiligen Geist erfahren? Was habt ihr heute erfahren? Wo seid ihr angerührt worden? Und betet vielleicht füreinander. Einfach als kleinen Impuls an die Kleingruppen. Ja, Lothar hat es vorher schon angekündigt. Könnt ihr euch noch an das Bild erinnern mit den Segeln, mit dem Segelboot? Wir haben ja unseren Gemeindeausflug am Bodensee. Und auch hier nochmal, es sind noch genug Plätze frei. Und die Einladung an euch, macht euch auf. Das ist ein Ausflug der Gemeinde, das ist ein Ausflug vom Fußballclub Schlag mich 0tot 018 oder sonst irgendwas, sondern es ist unser Gemeindeausflug. Und nutzt einfach auch die Zeit, um einander kennenzulernen, miteinander zu reden, weil wir haben oft so wenig Zeit, miteinander zu reden und vielleicht auch mal vom anderen zu hören. Deswegen herzliche Einladung, nützt die Zeit, meldet euch an. Es ist der 25.06., an dem dieser Ausflug sein wird. Wir haben nachher noch ein Face-to-Face-Team, wieder im Kinderhaus. Auch hier die Ermutigung an euch, wenn euch was wichtig worden ist, wenn ihr angesprochen worden seid, wenn ihr merkt, da hat Gott seinen Finger heute Morgen draufgelegt. Nutzt die Zeit, lasst für euch beten. Ingeborg und Monika werden euch dort dienen. Dann nächsten Sonntag haben wir wieder einen Gottesdienst hier in unserem Haus. Und am 9.06. hat das Rotwaldcafé auf. Auch hier wieder nutzt die Gelegenheit, Freunde, Bekannte in unsere Gemeinde einzuladen, mit ihr unsere Gemeinde in Berührung zu bringen, sie kennenzulernen und ganz praktisch ihnen zu zeigen, wie ja, schmeckt und seht, wie gut unser Gott ist. Und am 11.06. werden wir unseren zweiten Familiennachmittag haben. Auch hier herzliche Einladung, auch an alle Omas und Opas, vielleicht mit den Enkelkindern zu kommen. Wie auch immer, das könnt ihr ja selber in den Familien entsprechend klären. So, Und dann sammeln wir jetzt noch das Opfer ein.
The greatest day in history, death is beaten, you have rescued me. Sing it out, Jesus is alive. The empty cross, the empty grave, life eternal, you have won the day. Shout it out, Jesus is alive. When I stand in that place, free at last, take face to face, I am yours, Jesus, you are mine. Endless joy, perfect peace, earthly pain, finally we'll see, celebrate, Jesus is alive, he's alive.
So, empfangt nun den Segen des Herrn. Der Gott aber aller Gnade, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen in seiner wunderbaren Liebe. Seid gesegnet und geht hin im Frieden und im Segen des Herrn. Amen.